Und schönen guten Morgen. Ihr habt schon gemerkt, immer wenn ich mich häuslich einrichte, dann dauert das vielleicht ein bisschen länger. Nein, gut, ich wollte einfach nur Freiheit haben, nicht, dass ich irgendwas umstoße. Ich denke, wenn wir uns mit einem schwierigen Brief oder mit einem schwierigen Teil aus der Bibel beschäftigen, dann ist es ganz wichtig, dass wir auch konzentriert sind. Und ich denke, dass wir nochmal im Moment stille werden. Ich möchte gerne nochmal beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, Herr, dass du durch dein Wort zu uns redest. Bitte halt alle Störende zurück. Ich danke dir, Herr, dass wir mit dir, mit deiner Hilfe, mit dem Wirken deines Heiligen Geistes rechnen dürfen. Von ganzem Herzen, Dankeschön. Amen. Ja, der Jakobusbrief, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist ja eine Herausforderung. Und deshalb fand ich das ziemlich mutig, Andreas, ich glaube, ich habe das gar nicht gesagt, dass ihr euch das vorgenommen habt, dass wir dieses Buch, einfach mal diesen Brief besser in der Gemeinde, im Predigtbereich behandeln. Nun, wer den Jakobusbrief aufschlägt, der merkt, das ist eine Herausforderung. Der Mann schreibt sehr direkt, ich denke, er sagt das, was er meint und er meint das, was er sagt. Und das ist ja, manchmal ein bisschen schwierig zu verdauen. Im ersten Kapitel, das haben wir letzten Sonntag gemerkt, da geht es um zwei Bereiche. Einmal um Anfechtungen und um Versuchungen. Und Andreas hat da den Bereich Anfechtungen übernommen. Und ich denke, wir erinnern uns noch mal ganz kurz an so ein paar wichtige Punkte. Jetzt sagt ihr vielleicht, Moment mal, der Andreas hat ja von Prüfungen gesprochen. Das ist richtig, aber die älteren Übersetzungen und auch die genaueren Übersetzungen sprechen an der Stelle von Anfechtungen. Natürlich weiß ich, dass im Urtext nur ein Wort steht, welches sowohl für Anfechtungen oder Prüfungen wie auch Versuchungen gebraucht wird. Aber manchmal hilft die Übersetzung ja, einen Text besser zu verstehen. Warum liebe ich das Wort Anfechtungen? Ganz einfach von der Herkunft her. Wenn es um eine Anfechtung geht, wir kennen das zum Beispiel, dass man ein Testament anfechten kann, man kann ein Urteil anfechten, man kann einen Vertrag anfechten und immer, wenn man begründet einen Vertrag und so weiter anfechtet, dann wird das Ganze rückwirkend nichtig, ungültig. Und deshalb denke ich, dass hier der Begriff Anfechtung der bessere ist und deshalb möchte ich ganz kurz an dieser Stelle nochmal, wenn ich das zusammenfasse, von der Anfechtung sprechen. Um das nochmal richtig einzuordnen, es waren ja auch, denke ich, nicht alle da, was ist überhaupt eine Anfechtung? Wollen wir mal eben gucken, was wir behalten haben. Ich denke, wir machen das mal mit einem Beispiel. Wir leben ja in einer herausfordernden Zeit und jeder, der ein bisschen nachdenkt, kann sich ausmalen, dass wir im nächsten Jahr bestimmt ganz viele Pleiten haben werden. Und deshalb habe ich gesagt, wir nehmen mal ein Beispiel, wo eine Firma in Konkurs gerät, einen Insolvenzantrag stellt und wir stellen uns vor, diese Firma hat 50 Beschäftigte und unter diesen 50 Beschäftigten sind auch 3 Christen dabei. Ja? Also Firma geht in Konkurs, betroffen sowohl die Arbeitnehmer, die nicht Christen sind, wie auch die Christen. Und jetzt stellt sich eine Frage. Vielleicht muss ich noch dazu sagen, so ein Konkurs hat ja zur Folge, dass man dann erstmal Konkursausfallgeld bekommt und dann geht es in die Arbeitslosigkeit. Und wenn jemand arbeitslos wird, dann hat das finanzielle Folgen. Es wird in der Regel knapp. So, und jetzt sind 50 Personen davon betroffen, dass die Firma pleite ist und dass die finanziellen Mittel knapp werden. Und meine Frage ist jetzt, ist die Arbeitslosigkeit und die damit verbundene finanzielle Problematik die Anfechtung? Ist das die Anfechtung? Das ist ja ganz wichtig. Es bringt ja nichts, wenn wir über Dinge, über Begriffe aus der Bibel sprechen und nicht wissen, wie wir die einordnen. Wann ist das anzuwenden? Wann liegt eine Anfechtung vor und wann nicht? Deshalb habe ich mir die Freiheit genommen, einfach mal diese Frage zu stellen. Darf ich mal wissen, wie ihr jetzt darüber denkt? Ist das schon ein... Gut, Anfechtung oder Prüfung wollen wir in eine Schatulle stecken. Die einen Übersetzungen sagen Prüfung, die anderen Anfechtung. Aber ich glaube, wir können uns dem anschließen, was Sigrid sagt. Wenn es um die Anfechtung geht, deshalb habe ich auch gesagt, wo das Wort herkommt, dann geht es immer darum, dass unsere Verbindung zu unserem Gott angekratzt wird. Oder anders ausgedrückt, dass unser Glaube angekratzt wird. Dass wir in Zweifel geraten. Liebt Gott mich wirklich? Sorgt er für mich? Hört er mein Gebet? Da fängt die Anfechtung an. Und Andreas sagte es ja, eine Anfechtung begegnet nur Christen. Ein Nicht-Christ kennt das nicht. Der hat mit Anfechtung nichts zu tun. Wo kein Glaube ist, muss ich oder kann ich auch nichts anfechten. Logisch, ne? Also ganz gut, jetzt haben wir die Ausgangsbasis. Die Anfechtung betrifft also Gläubige. Und heute mache ich mal weiter mit dem Bereich Versuchung. Und da hat Andreas auch schon gesagt, die Versuchung kommt erstmal niemals von Gott. Bei der Versuchung geht es darum, dass der Mensch, der Christ, zur Sünde verführt wird. Und von einer Versuchung betroffen sind alle Menschen. Das kann, eine Versuchung richtet sich natürlich vornehmlich an Menschen, die gläubig sind. Unser Feind versucht, Menschen, die an Jesus glauben, durch eine Versuchung zu Fall zu bringen. Also zur Sünde zu verleiten. Und wir alle wissen, welche Auswirkung Sünde hat. Sie trennt von Gott. Darf ich mal um Licht bitten? Es muss ein bisschen heller werden hier vorne. Ich kann nämlich meinen Text nicht sehen. Ich habe ja meine Bibeltexte auf dem Papier geschrieben. Das Smartphone ist mir einfach zu klein. Ja, also, wir haben geklärt, was die Anfechtung ist. Und wir machen jetzt weiter mit den sogenannten Versuchungen. Gucken wir uns dazu mal unsere erste Folie an. Darf ich dich mal bitten, das einzublenden? Ja, von Geduld ist im Jakobusbrief auch die Rede, aber das ist nicht mein Thema heute. Ne? Aber ich hoffe mal, dass ihr auch alle weitergelesen habt und habt dann festgestellt, dass so auch von Geduld die Rede ist. Ja, ich denke, das ist so wichtig, dass wir das nochmal eben ganz kurz uns vor Augen halten. Geht nicht? Na, so was. Das ist aber schade. Könnt ihr das irgendwie reparieren? Also nochmal, es geht eigentlich um die Zusammenfassung. Nochmal merken, die Anfechtung ist etwas, was meine Beziehung zu Gott gefährdet, was meinen Glauben unterminiert. Und die Versuchung ist etwas, was mich zur Sünde verleitet. Und deshalb ist es auch ganz gut, wenn wir uns nochmal einen Text aus dem Jakobusbrief vor Augen halten, wo der Jakobus etwas zur Versuchung sagt. Er sagt nämlich im Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Eine wichtige Klarstellung. Und ich sagte schon, die Versuchung führt immer dazu, dass jemand, wenn er versagt, letztendlich sündigt. Versuchungen sind etwas Gemeines. Wenn wir einer Versuchung begegnen, dann ist da kein Aufkleber drauf, wo drauf steht, Achtung, gefährlich. Ja, den habe ich. Kleinen Moment nochmal eben. Ja, die Technik ist unser Helfer. Wir brauchen diese kleinen Helferchen, sind ja sehr bequem und ich finde es auch immer ganz gut, dass wir das benutzen können. Und ich denke, es ist auch immer ganz wichtig, dass wir das, was wir ansprechen, vor Augen sehen. Also zum Beispiel, wenn wir über einen Bibeltext sprechen, dass wir den auch auf der Leinwand dazu haben, was schließlich die Technik, dass wir das sehen, dass wir praktisch dadurch ja auch ein bisschen Erleichterung haben, uns zu konzentrieren. Eine Versuchung kann man, oder Versuchungen allgemein, kann man als Minenfelder bezeichnen. Versuchungen sind gefährlich, Minen sind gefährlich, das weiß jeder, sind potenziell sogar tödlich. Und auf einem Minenfeld oder vor einem Minenfeld steht auch nicht unbedingt Achtung, Gefahr. Ne? Hier liegt eine Mine, dann würde da keiner hingehen. Ne? Und wir wissen es ja aus eigener Erfahrung. Jeder von uns hat Versuchungen erlebt. Wir erleben sie immer wieder. Wir wissen, dass Versuchungen gut verpackt werden. Manche verwenden in dem Zusammenhang auch den Begriff Manipulation. Ich sage nur mal Werbung. Wie werden wir von morgens bis abends manipuliert durch Werbung? Man versucht uns in ein bestimmtes Verhalten hineinzubringen. So, da haben wir jetzt nochmal den Text. Das hatten wir ja rausgestellt, dass wir also wissen, wovon wir sprechen, nicht? Anfechtungen und Versuchungen. Und ganz wichtig, wir halten uns vor Augen, dass die Versuchung dazu führt, dass wir letztendlich sündigen sollen. Und nochmal bitte, das kann ich auch selber machen, den nächsten Text. Heute geht gar nichts, doch, jetzt endlich. Nochmal, der Jakobus sagt deshalb auch ganz deutlich, Leute, passt auf, denkt niemals, wenn ihr in eine Versuchung gerät, dass Gott dahinter steckt. Das ist nicht der Fall, da steckt jemand anders hinter. Gott versucht niemanden, die Versuchung hat immer mit dem Bösen zu tun, weil die Folge, die daraus entstehen soll, ja auch eine negative ist. Und jetzt, wenn wir das wissen, und ich hatte so gedacht, als ich den Jakobusbrief gelesen habe, habe ich gedacht, wenn man das liest, dann denkt man ja, wir Christen sind den ganzen Tag nur damit beschäftigt, dass wir uns mit Anfechtungen und Versuchungen rumschlagen. Ne? Der Eindruck, der könnte ja entstehen. Ne? Deshalb war es mir auch wichtig herauszustellen, dass nicht alles, was uns begegnet, gleich eine Anfechtung ist. Sondern nur das, was dazu führen soll, das haben wir herausgestellt, was unseren Glauben kaputt machen soll. Okay, jetzt stellt sich eine Frage, wenn wir wissen, dass wir als Christen versucht werden, ob wir denn überhaupt einen Schutz haben. Haben wir einen Schutz oder sind wir vielleicht sogar den Versuchungen irgendwie ausgesetzt, ausgeliefert? Wir müssen dabei bedenken, dass der Feind, der Teufel, der dahinter steht, mindestens 6000 Jahre Erfahrung damit hat, wie er Menschen aufs Kreuz legt. Das fängt ja auf den ersten Seiten der Bibel an. Da können wir das ja sehen, den Sündenfall. Ne? Also, wir haben es mit jemandem zu tun, der nicht ohne ist. Und deshalb ist ja die Frage ganz wichtig, ob wir einen Schutz haben. Und als ich über die Frage nachdachte, kam mir ein Vers in die Hände, auch aus dem Jakobusbrief, den ich euch mal eben zeigen möchte. Da schreibt der Jakobus, wo die Versuchung herkommt. Im ersten Moment denkt man gar nicht, wenn man das liest, dass das in Richtung Schutz gehen kann. Und zwar sagt er, Leute, passt mal auf. Wenn ihr in Versuchungen geratet, dann müsst ihr wissen, dass jeder Einzelne versucht wird, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Das ist nicht sehr ermutigend. Da steht jeder Einzelne. Andreas sagte es letzten Sonntag schon, der Jakobusbrief ist an Gläubige geschrieben. Und wenn der in dem Brief schreibt, jeder Einzelne, dann heißt das, dass es auch für uns gilt. Dass wir dieses Potenzial in uns haben, dass unsere eigenen Begierden da sind und dass wir davon gereizt und gelockt werden und dadurch in Gefahr stehen, in einer Versuchung auf die Nase zu fallen. So viel erstmal zum Adressatenkreis. Alle sind betroffen. Und dann steht da etwas von Begierde. Ich nehme einfach mal ein anderes Wort, Gier. Immer dann, wenn Gier mit ins Spiel kommt, dann wird es gefährlich. Das wissen wir, ne? Immer dann, wenn Grenzen überschritten werden, wenn es in Richtung Gier geht, dann wird es gefährlich. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir wissen, dass immer dann, wenn Gier im Spiel ist, Gefahr droht. Ich will das gleich nochmal ein wenig untermauern. Nicht nur Christen sprechen davon, dass wir in einer Welt der Reizüberflutung leben. Das sagen auch Nicht-Christen. Ne? Wir werden von morgens bis zum Abend irgendwie behämmert. Und es werden Bedürfnisse angesprochen, es werden Bedürfnisse geweckt, es werden Begehrlichkeiten geweckt, so läuft das Leben halt. Und dann steht hier, wenn das aus der Gier heraus halt die Versuchung entsteht. Und ich habe gedacht, das muss ja irgendwie konkret sein. Welche Gier oder Begierden sind denn besonders problematisch? Ich möchte gar nicht auf Bedürfnisse eingehen wie Nahrung, Kleidung, Wohnung. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber ich habe mir so vier Bereiche, ich hoffe, dass ich alle wichtigen erwischt habe, vor Augen gehalten, wo ich einfach gemerkt habe, das sind die Bereiche, wo doch eine Gefahr potenziell vorliegt. Und zwar Geld, Besitz, Anerkennung, Genuss und der Bereich der Sexualität. Fangen wir mal mit Geld oder Besitz an. Nun, Geld, ohne Geld geht es nicht, das weiß jeder von uns. Und Geld allein ist erstmal nicht verwerflich. Besitz ist auch erstmal nicht verwerflich. In der Bibel steht, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Aber man muss nicht unbedingt Christ sein, um zu wissen, wie viele Menschen durch das Streben nach Geld, nach Besitz auf die Nase gefallen sind. Und ich denke, auch wir Christen haben das immer wieder mal erlebt. Dazu sagt der Apostel Paulus in seinem Brief an Timotheus Folgendes. Ich möchte es nur mal vorlesen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Jetzt haben wir irgendwie ein Dilemma, nicht? Auf der einen Seite wissen wir, ohne Geld geht es nicht. Wir alle haben einen Besitz, wir haben etwas, wir sind ja nicht in einem armen Land und wir können nicht pauschal sagen, dass das verkehrt ist. Es kommt also auf den richtigen Umgang damit an. Und für mich ist es einfach hilfreich, einfach daran zu denken, immer dann, wenn ich in Situationen komme, wo es um die Vermehrung von Geld oder Besitz geht, dass man dann vielleicht mal eine Pause einlegt, so eine ganz kleine Denkpause. Man kann das auch als den Verstand einschalten bezeichnen. Und jetzt zucken vielleicht einige zusammen und sagen, wie kannst du in der Predigt als Schutz den Verstand ansprechen? In der Bibel steht, werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht. Das heißt nichts anderes als schalte doch mal den Verstand ein, den Gott dir gegeben hat. Überleg mal und dann kannst du entscheiden. Es ist ja nicht so, dass bei einer Versuchung immer ein Programm abläuft, welches nicht endet. Es kann immer durch uns beendet werden. Und ich glaube, wenn wir uns das mal so vor Augen halten, und es geht um Geld, um Besitz und um, das ist ja eine Verlockung, nicht? Wer möchte nicht mehr Geld haben? Wer möchte nicht irgendetwas seinem Besitz hinzufügen? Das steckt ja in uns irgendwo drin, nicht? Aber auf der anderen Seite ist das auch eine Gefahr. Und deshalb ist es gut, wenn wir in solchen Situationen einfach mal nachdenken, eine Pause einlegen, mal überlegen, ob das, was ich so spontan vorhabe, mir am Ende auch wirklich gut tut. Ja, dann habe ich als nächstes aufgeschrieben Anerkennung. Und das ist ein Ding. Als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich festgestellt, das geht ja in zwei Richtungen. Einmal geht es darum, Anerkennung eines anderen. Und es geht darum, nach eigener Anerkennung zu streben. Und da handeln wir oft ganz verrückt. Wenn es darum geht, dem anderen Anerkennung zu geben, dann mindern wir das. Das geht bis zum Schlechtreden, zum Verleumden, so ist der Mensch. Und wenn es um die eigene Anerkennung geht, dann sind wir auf einmal gierig. Dann streben, das liegt in uns Menschen drin, ohne Anerkennung geht es nicht, ist klar. Es liegt in uns drin, dass wir Anerkennung suchen. Aber irgendwo ist ein Punkt, wo das Ganze ins Negative fällt, wo das Pendel umschlägt. Und auch da gibt es eine ganz einfache Aussage, die Jakobus sogar anspricht. Er schreibt im zweiten Kapitel, ich sage es mal mit meinen Worten, erinnert euch daran, dass Folgendes im Wort Gottes steht. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist ja immer so, wenn ich meine eigene Anerkennung in den Vordergrund schiebe, ist fast immer damit verbunden, dass ich die Anerkennung eines anderen schmälere. Das ist einfach in den meisten Fällen so. Und deshalb denke ich mal, ist das der zweite Bereich, wo wir ganz schnell versucht sind und auch auf die Nase fallen können. Das wird ja übrigens auch ausgenutzt. Ne? Wenn man Menschen so ein bisschen, wer sich so ein bisschen mit Menschen auskennt, der überlegt dann ja, wie kann ich den oder den auf meine Seite kriegen. Und dann gibt es Leute, da funktioniert vielleicht Geld und bei anderen Leuten funktioniert Anerkennung. Man sagt dann, wenn man dem oder dieser Person schmeichelt, ne, dann kommt man leichter ans Ziel. Das wäre zum Beispiel so etwas. Okay, dann haben wir als nächstes, da habe ich einfach den Begriff Genuss hingeschrieben. Ich wollte nicht von Lust sprechen. Ja, worum geht es dabei? Es geht eigentlich darum, dass wir Dinge, die nicht unbedingt lebenswichtig sind, mit einem ganz großen Stellenwert versehen. Ja? Wir gehen also bei, es ist gegen einen Genuss, ist nichts einzuwenden. Ich mache mal ein Beispiel. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn ich zum Beispiel ein Glas Bier trinke oder wenn jemand Wein mag. Da kann ich nicht so mitreden, weil ich mag keinen Wein. Ne? Aber ein Alster zum Beispiel trinke ich liebend gerne. Aber ich weiß auf der anderen Seite, welches Leid durch Suchtmittel wie Alkohol verursacht werden. Und deshalb habe ich mir das angewöhnt, dass ich da einfach einen ganz niedrigen Zaun habe. Nein, ja doch, den ich nicht überschreite. Die Grenze ist für mich ganz niedrig. Und ich bin damit gut gefahren. Nochmal, es ist nichts dagegen einzuwenden, ein Glas Bier zu trinken oder mal einen Wein zu trinken. Aber in dem Moment, wo das eine bestimmte Grenze überschreitet, wird es gefährlich. Und das muss ich nicht beweisen. Wir alle wissen, welche negativen Folgen ein übermäßiger Alkoholgenuss hat. Und das gilt für alle anderen Suchtmittel. Das gilt für Nikotin, das gilt für Arzneimittel, das gilt für Drogen. All das ist schädlich. Und Menschen, die da gefährdet sind, wissen, welche Faszination davon ausgeht und wie viel Leid letztendlich damit verbunden ist. Es gibt ja auch Abhängigkeiten wie Spielsucht zum Beispiel. Da hat man vor 30, 40 Jahren noch gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Das ist so ein Phänomen des modernen Menschen. Ja, und dann möchte ich noch ganz kurz den letzten Punkt ansprechen. Sexualität. Ganz einfach. Gott hat uns die Sexualität gegeben. Aber er hat einen Rahmen dafür bestimmt. Und dieser Rahmen ist die Ehe. Und in dem Rahmen dürfen wir und haben wir Freiheit. Und wir dürfen die Sexualität genießen. Das hat Gott uns gegeben. Aber wie viel Leid ist auf dieser Welt entstanden dadurch, dass der Rahmen, den Gott gegeben hat, überschritten wird? Spricht heute kaum noch einer drüber. Wir haben uns dran gewöhnt. Wir haben eine sexualisierte Gesellschaft, das sagen nicht nur Christen. Das, was früher als Freiheit proklamiert wurde, hat in eine Versklavung geführt. Und ich glaube, wir als Christen sind ganz gut beraten, wenn wir auf dem Sektor auch erstmal vorsichtig sind. Die Denkpause, von der ich schon sprach, einschalten. Wer durchs Leben geht, der weiß, dass gerade in dem Bereich die Angebote oder ich sag mal die Versuchung unermesslich ist. Manchmal möchte man am liebsten mit geschlossenen Augen durch die Straßen gehen, oder? Es ist leider so. Und dann stellt sich die Frage, wie können wir uns davor schützen? Und ich habe das Ganze unter dem Gesichtspunkt angesprochen, wenn ich weiß, woher die Gefahr kommt, dann kann ich mich dagegen wehren. Und ich glaube, das sind ganz einfache Mittel. Es ist gut, wenn wir das beachten und uns, ich sag mal, vorsichtig, umsichtig bewegen. Natürlich weiß ich, dass jeder Mensch in diesen Bereichen gefährdet ist und dass die Gefährdung wohl auch individuell verschieden ansetzt. Wir sind unterschiedlich. Und nochmal, ich denke, eine Denkpause, so wie ich das mal nennen könnte da sehr hilfreich sein. Gott hat uns den Verstand gegeben, mittels dessen wir uns schützen können. Aber jetzt wird einer ganz, und das sage ich auch, wir werden ganz schnell zu der Einsicht kommen, das alleine reicht nicht. Mit Nachdenken, mit Verstand einschalten, bin ich dem Versuchungsangebot nicht gewachsen. Wir brauchen mehr. Und wie machen wir das denn, wenn wir das merken? Manchmal merken wir ja nicht mal, was abläuft. Aber es gibt Situationen, wo wir das merken, wo wir einfach merken, Moment mal, jetzt wird es gefährlich. Schön wäre es, wenn dann immer eine SMS oder eine WhatsApp vom Himmel käme. Ne? Vorsicht, stopp oder so. Aber dem ist nicht so. Aber wir haben in uns einmal das Gewissen, das hat Gott in uns hineingelegt. Das ist auch bei Nichtchristen mehr oder weniger stark ausgeprägt. Und dann haben wir noch etwas. Wir haben so eine sanfte Stimme, die wir als Ermahnung des Heiligen Geistes bezeichnen, die wir in unserem Inneren vernehmen können. Und jetzt ist es ja so, wenn ich das ständig ignoriere, dann stumpfe ich ab. Und deshalb ist es, denke ich, auch mal eine Willensfrage, eine Sache, ob ich das will, dass ich mir das angewöhne, darauf einzugehen. Und ich habe schon Situationen gelebt, wo ich auf einmal gemerkt habe, wenn du jetzt weitermachst, dann hast du aber wirklich gesündigt. Du läufst mit offenen Augen in die Sünde, trennt ja von Gott. Ne? Du läufst mit offenen Augen in die Trennung von Gott hinein. Und manchmal blieb mir nichts anderes übrig, als zu sagen, Herr Jesus, hilf mir. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Gib mir einfach neue Gedanken. Und meist hilft das. Manchmal war das hartnäckig. Da musste ich noch mehr einfach um Hilfe bitten. Und auf einmal sind wir dann an dem Punkt, wo wir merken, wir brauchen hier immer wieder die Hilfe unseres Herrn. Und jetzt ist etwas ganz interessant. Und zwar gucken wir einmal, was sagt Jesus uns denn, wie wir mit solchen Dingen umgehen sollen, wie wir mit der Versuchung umgehen sollen. Und zwar, Moment. Und zwar kennen wir alle diesen Satz. Wir haben ihn vielleicht unzählige Male sogar gebetet im sogenannten Vater Unser. Jesus gibt uns ja in dem sogenannten Vater Unser eine Anleitung, wie wir beten sollen. Und da steht, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Also ich würde das mit meinen Worten so ausdrücken, dass ich sage, Herr, bewahre mich bitte vor der Versuchung. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe gestern, als ich mich vorbereitet habe? Ich habe festgestellt, dass ich sage es mal prophylaktisch, nur ganz selten bete, Herr, bewahre mich vor der Versuchung. Wie kann man so blind sein? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich weiß ja, und ich denke, wir alle wissen das, wir wissen, dass wir versucht werden und welche Folge das hat, wenn wir dann sündigen. Und ich habe so selten in meinem Gebet bewusst darum gebetet, Herr, bewahre mich bitte vor der Versuchung. Und gestern habe ich gesagt, das ändert sich ab heute. Und was macht Jesus hier? Jesus sagt uns, seinen Jüngern und damit uns, Leute, betet immer wieder darum, dass euer Vater im Himmel euch vor der Versuchung bewahrt. Das ist eine prophylaktische Maßnahme, so könnte man das sagen. Okay, das ist das eine, was Jesus uns sagt. Und das andere ist eine Situation, wo das ein bisschen heikler war. Hier war die Situation anders. Jesus war vor seiner Gefangennahme mit seinen Jüngern in dem Garten Gethsemane. Und da passierte auch etwas. Die Jünger wurden auf einmal schläfrig, gleichgültig, kann man auch sagen. Sie waren müde. Und sie haben Jesus eigentlich allein gelassen. Und dann kommt er zurück, nachdem er allein gebetet hatte und sieht, dass seine Jünger, seine Mitarbeiter einfach einschlafen. Und dann sagt er zu ihnen, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Hier haben wir zwei Dinge. Einmal beten, das würde ich so übersetzen, dass unser Gebetsleben, unsere Verbindung zu Jesus, unsere Verbindung zu Gott uns davor schützt, in der Versuchung zu fallen. Da geht es also ganz einfach darum, ich sage es mal jetzt ganz platt, bete einfach mehr, suche den Kontakt zu Jesus mehr, vertiefe das und damit verspricht Jesus, kommt die Versuchung nicht. Ganz einfach, ne? Aber was ist, wenn wir in so einer Situation versagt haben? Was dann? Das ist ja das Gemeine dabei. Immer dann, so, ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, dem das so geht, immer dann, wenn wir einer Versuchung erliegen oder anders gesagt, wenn wir gesündigt haben, was passiert dann? Dann ist früher oder später das Gewissen da. Verbunden mit der Anklage, du willst Christ sein, guck dich doch mal an. Ne? Du machst deinen Mund so groß auf und jetzt scheiterst du schon in der oder der Angelegenheit. Das passiert. Wir wissen, ich sagte es ja schon, Sünde trennt immer mehr von Gott. Was machen wir in so einem Moment? Wir haben in dem Augenblick die Zusage, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist unser Gott bereit, uns zu vergeben. Und wenn unser Herr vergibt, dann ist das auch vergessen. Wir Menschen haben ja ein Problem mit dem Vergessen. Nach Jahren kommt das ja noch hoch, was mir der oder die mal gesagt hat oder angetan hat. Aber bei Gott ist das so, wenn wir ihm unsere Schuld bekennen, dann ist die Schuld vergeben und vergessen. Wir fangen ein ganz neues Kapitel, sage ich jetzt mal, in einem Buch an, ein leeres Blatt. Der Vorwurf ist weg. Dafür hat Jesus bezahlt. Das ist die gute, frohe Botschaft, die da ist. Aber das soll uns nicht leichtsinnig machen. Der Jakobus hat ja einen sehr ernsthaften Brief geschrieben. Und ich glaube, er weiß, warum er das gemacht hat. Er möchte uns davor bewahren, dass wir letztendlich dem Teufel auf den Leim gehen. Gott möchte, dass wir den Sieg haben. Den Sieg über die Sünde. Jesus hat den Feind besiegt. Wir haben es mit einem besiegten Feind zu tun. Wir stehen nicht auf verlorenem Posten. Wir haben gesehen, das sind nicht alle Dinge, nicht alles, was dazu zu sagen ist. Wir haben also gesehen, Gott hat uns einmal, ich fasse es nochmal kurz zusammen, er hat uns einmal den Verstand gegeben, wo er uns eine Chance gegeben hat, durch unser eigenes Überdenken das eine oder andere richtig zu machen, zu vermeiden, dass wir auf die Nase fallen. Dann hat er uns aufgezeigt, woher kommen eigentlich die Versuchungen. Sie kommen von unserer Gier. Und da habe ich gesagt, immer dann, wenn wir merken, hier geht es in dem Bereich Gier. Ich will irgendetwas. Das Begehren wird ganz stark. Ich möchte das oder das haben. Dann ist es nicht verkehrt, mal drüber nachzudenken, ob uns das gut tut. Wenn wir das machen, ich denke mal, dann können wir das eine oder andere steuern. Und dann haben wir natürlich die Zusage, dass wir, oder die Aufforderung, dass wir einfach unseren Herrn bitten sollen, uns vor der Versuchung zu bewahren. Das möchte ich einfach empfehlen, das in Zukunft ganz bewusst täglich zu tun. Gott möchte, dass wir Sieg haben in unserem Leben, dass wir Jesus letztendlich dadurch ehren. Dazu schenke er dir und mir Gelingen. Er ist auf unserer Seite. Wenn wir ihn anrufen, dann wird er uns auch helfen. Amen.